Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Schönen guten Tag, da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich, mein Podcast des Weserkurier. Mein Name ist Michael Brandt und heute unterhalten wir uns über das, was uns eigentlich die letzten Wochen die ganze Zeit bewegt hat. Wir unterhalten uns über Regen, wir unterhalten uns über Hochwasser und wir unterhalten uns über Deiche mit Wilfried Döscher. Schönen guten Tag, Herr Döscher.
Guten Tag, Herr Brandt.
Wilfried Döscher ist Deichhauptmann des Deichverbands am rechten Weserufer, ist richtig, ne?
Genau, der richtige Titel.
Der Bremer Deichgraf.
In diesem Sinne ja.
Das ist die gleiche Aufgabe, ne? Heißt bloß in anderen Regionen unterschiedlich.
Ja, das ist eigentlich merkwürdig, dass in Bremen, wo also nichts Militärisches, der Vorsteher des Verbandes, der die Deiche betreut und überwacht, dass der den Titel Hauptmann hat. Woanders ist es ein Deichrichter, ein Deichgraf, aber ein Graf ist hier auch nicht angesagt. Also lassen wir es bei Deichhauptmann.
Was ist die Aufgabe eines Deichhauptmanns?
Also der Deichhauptmann ist in diesem Sinne der Vorsteher des Verbandes, der in Bremen auf dem rechten Weserufer den Hochwasserschutz und die Entwässerung gewährleistet. Und der Hauptmann ist der Vorstandsvorsitzende des Deichverbandes, also eines Verbandes, wo 80.000 Mitglieder, die Eigentum auf dem rechten Weserufer haben, eine Solidargemeinschaft bilden und das Problem Hochwasser oder Wasser als solches bewältigen und als eigene Aufgabe wahrnehmen, ohne dass die Behörden da nennenswert Einfluss nehmen.
Das heißt, in Kurzform gucken, dass das Hinterland immer ordentlich geschützt ist.
Dass das, was im Deichring, der auf dem rechten Weserufer aufgebaut ist, trocken bleibt.
Ja, das umfasst ganz grob gesagt einmal das rechte Weserufer, ist klar. Von wo geht das los?
Naja, etwa Ebbensee-Bultensee, ja. Osterholz, ja. Dann aber auch die Bereiche Hemelingen bis hoch ins Werderland und natürlich das ganze Blockland und vor allen Dingen auch eben die Innenstadt.
Und die Innenstadt und hoch bis nach Farge dann?
Farge ist so ein Sonderbereich, da nehmen wir die Aufgaben treuhänderisch wahr, aber insgesamt haben wir wirklich die gesamte rechte Weserseite und sind dort quasi Alleinunterhalter der Deich- und Entwässerungsanlagen.
Und damit auch zuständig für Wümme und Lesum, also die Bereiche, die jetzt in den vergangenen Wochen richtig kritisch gewesen sind, ne?
Ja, eingeschränkt insofern, als dass in der Wümmeniederung, die jetzt ja abgesoffen ist und die eben vom Hochwassereignis so schwer betroffen war, zwei Inseln sind, die Deiche im Timmersloh, das ist ein Dorf mit 250 Hektar, was dort wie ein kleines gallisches Dorf in dem Wasserbecken der Wümme war und der Bereich Warf-Butendiek. Da ist ein Teil wirklich zu Lilienthal gehörend, ein Teil ist bremisch.
Okay.
Das ist so, dass ein Verband auch über die Landesgrenzen hinweg tätig sein kann. Das ist mal über einen Staatsvertrag geregelt worden und seit etwa 15 Jahren betreuen wir das mit.
Ja, das waren ja die gerade der Bereich Timmersloh, da ist es ja richtig haarig geworden in den letzten Tagen.
Das war der Hotspot.
Bis vor ungefähr einer Woche, ne?
Naja, also jetzt sinken die Wasserspiegel doch so allmählich, aber auch kontinuierlich. Aber das war eindeutig der Hotspot und das waren die wirklich hart betroffenen Teile und die auch wirklich effektiv sehr bedrohten Teile.
Wie oft waren Sie da unterwegs?
Im Prinzip waren wir täglich. Ich selber habe also einmal Sandsäcke den ganzen Tag mitgeschaufelt und ich bin Silvestermorgen und auch am Neujahrsmorgen die Deiche mit abgelaufen, weil da waren die Wasserstände so hoch, dass sie bedrohlich waren. Und da ist auch Wasser durch die Deiche durchgelaufen, sprich ganz langsam durchgesickert, das ist normal, aber diese Stellen guckt man sich schwerpunktmäßig an, weil die müssen mit besonderer Obacht beobachtet werden.
Das heißt, Sie waren auch die ganze Zeit so ein bisschen in einer Alarmstimmung und haben das immer genau im Blick gehabt.
Lassen Sie mich das so sagen, je höher die Wasserstände stiegen und der Druck auf die Deiche wurde, je mehr spürt man körperlich den Druck, der auf einem mitlastet, weil das ist eine Sache, die natürlich nicht so ohne weiteres kalkulierbar ist. Und das nimmt man wirklich direkt wahr.
Das ist ja auch eine Situation, das haben Sie, glaube ich, schon mal im Gespräch mit meinem Kollegen gesagt, im Interview, die beinahe historisch ist in dieser...
Ja, die Mitarbeiter bei uns, wir haben welche, die sind über 40 Jahre da, die haben das bisher nicht erlebt. Ja. Es ist einmal vorgekommen bei der Sturmflut 1962, dass die Wassermassen, die damals nach Bremen gerauscht sind, auch in die Wümmeniederung eingedrungen sind. Aber das ist passiert, weil es zu dem Zeitpunkt noch kein Sperrwerk in der Lesung gibt.
Das Lesungssperrwerk
mache ich da. Genau. Das Lesungssperrwerk ist ja eine direkte Folge der Hochwasserereignisse von 1962 und soll eben das Eindringen dieser Hochwässer in die Wümmeniederung, wo die Deiche deutlich niedriger sind, verhindern. Und das hat es auch immer zuverlässig gemacht. Aber jetzt ist es so, dass das Wasser von oben gekommen ist. Und Bremen ist tatsächlich in diesem Fall immer von hinten abgesoffen. Die Wümmedeiche sind es gewesen, die, wenn sie gebrochen sind, das letzte Mal 1881, darf ich sagen, wodurch Bremen bis ins Innenstadtgebiet abgesoffen ist.
Setzt das Adrenalin frei, wenn man das dann verfolgt mit der ganzen Zeit?
Natürlich. Sie sind unter einer ständigen Anspannung, weil sie beobachten ständig den Anstieg oder das Verhalten der Wasserstände. Sie haben immer die Deiche im Blick und sie organisieren, wie wir es jetzt gemacht haben, auch die Stabilisierungsmaßnahmen für den Deich, das heißt Sandsäcke. Stellen Sie sich vor, im digitalen Zeitalter ist der Sandsack das Mittel der Wahl, um einen Hochwasser abzuwenden.
Das heißt Schaufel, Sand und Sack. Und dann ist sich auch der Deichhauptmann nicht zu schade, mit anzupacken.
Das ist eine Allemannarbeit. Und wenn man beim Deichverband arbeiten will, dann ist man sich für nichts zu schade.
Weil das eine Solidargemeinschaft ist. Hilft Ihnen das denn jetzt, was passiert ist? Nochmal eben eine kleine Schleife. Weil das ist ja so, man zahlt über Jahre einen Deichbeitrag, über viele Jahre, und es passiert über viele Jahre nichts. Und alles ist in Ordnung. Und je länger nichts passiert, stellt man ja in Frage, lohnt sich das überhaupt, was ich da Jahr für Jahr zahle? Oder gibt es einen tragenden Konsens?
Also, das ist ja immer so. Diese Deiche sind wie die Feuerwehr. Man braucht sie nicht immer, aber wenn man sie braucht, ist sie lebenswichtig. Ja. Und das ist hier auch der Fall gewesen. Und es ist einfach so, natürlich muss man jetzt Schlussfolgerungen aus dem ziehen, was man jetzt erlebt hat. Das eine ist, dass das Wasser in kürzester Zeit so steigen kann, wie es jetzt passiert ist, und dann mit Wucht kommt. Und das Wesen dieser Deiche in der Wümmeniederung ist ja, wenn das Wasser erstmal da ist, dann bleibt es länger. Und das ist auch jetzt so. Die Pegelstände sind tatsächlich um fast einen Meter seit dem Hochwasserstand. Der war bei NN, nur um die Zahl mal zu sagen, 3,70 Meter über NN. Mhm. Die Deiche sind 4 Meter hoch im Bereich Timmersloh, im Bereich Borgfeld 4,40. Und dann ist nicht mehr viel Luft nach oben. Und dann führt das dazu, dass die Deiche einfach unter Druck geraten. Wir haben die Deiche in den letzten Jahren immer mit großer Obacht beobachtet, ausgebaut. Wir haben binnenliegende Deichverteidigungswege, wo zum Beispiel jetzt die Sandsäcke rangekarrt werden. Oder wir haben sie breiter gemacht. All das ist passiert. Und jedes Jahr im Übrigen, jedes Jahr im Herbst, findet eine offizielle Schau statt, die sogenannte Deichschau.
Da begehen Sie die Deiche richtig.
Wir laufen dann tatsächlich die 70 Kilometer Erddeiche, laufen wir alle ab.
Das macht Appetit.
Und Durst. Das ist aber auch ganz vernünftig, dass man dann also mit dieser Kommission dann auch da lang geht, weil das ist die Wasserbehörde dabei und wir haben noch immer das System der Deichgeschworenen, heißt woanders Deichläufer, das sind örtlich ansässige Personen, die dann die Deiche in solchen Fällen, wo Hochwasser ist, ablaufen, weil sie jeden Tag mehr oder weniger vom Küchenfenster aus sehen und dann auch wissen, ob irgendwas nicht in Ordnung ist.
Ach so, das heißt, es gibt jeweils noch einen Geschworenen, der für einen kleineren Abschnitt zuständig ist.
Für einen etwa 3 Kilometer langen Abschnitt haben wir noch örtlich ansässige Personen, Kenner der Örtlichkeit, die dann auch wirklich beurteilen können, müssen wir hier was tun? Ist hier irgendwie, kufert Wasser durch? Ja. Oder so ein Deich kann auch anfangen zu blubbern. Das sind also Geräusche, die man hört. Wir hatten das im Bereich Oberneuland, Borgfeld. Dazwischen ist so ein Stück, wo es tatsächlich ein bisschen weicher war. Und da ist der Deichgeschworene gekommen und wir sind am nächsten Tag da gewesen und haben dort auch ein paar Sandsäcke hingelegt. Das war vielleicht nicht nötig, aber es war zur Sicherheit da. Und Vorsorge ist in diesem Falle wirklich nicht die Mutter der Porzellankiste, aber die Verursacher der trockenen Füße.
mir als Laie stellt sich die Frage, jetzt haben wir ja alle wahrgenommen, dass die Deiche teilweise sehr stark durchnässt gewesen sind oder auch noch durchnässt sind wahrscheinlich, ja. Entsteht dadurch ein großer Reparaturbedarf oder trocknet das einfach alles so wieder aus?
Die Wasserstände fallen, das trocknet wieder ab und das Grundwasser wird auch das, was durch den Deich durchgelaufen ist, wieder aufnehmen. Mhm. Aber es gibt natürlich einen Reparaturbedarf, der entsteht schon alleine dadurch, dass also diese Säcke daran gelegt wurden. Die müssen alle wieder runter. Mhm. Das sind, wir haben 35.000 Sandsäcke gelegt. Mhm. Das ist viel, aber diese Säcke können eben nicht auf dem Deich liegen bleiben, weil die schützende Haut der Deiche ist die Grasnarbe. Mhm. Die war dieses Jahr sensationell gut. Die Deiche waren
auch wegen der Feuchtigkeit.
Und auch wegen der Feuchtigkeit. In den trockenen Jahren haben wir ganz andere Situationen gehabt. Da war der Deich durchaus mal grau, aber dieses Jahr war er explizit gut.
Das heißt aber, wenn Sie jetzt die Sandsäcke wieder wegnehmen, sehen Sie, an welchen Stellen Reparaturbedarf entstanden ist.
Also alleine durch das Fahren und Abfahren wird was passieren, was wir ausgleichen müssen. Und dann sehen wir erst genau, was passiert ist. Und dann ist es so, dass wir einige Bereiche identifiziert haben, wo wir nicht so gut hingekommen sind. Wir haben zum Beispiel im Bereich Warfbudendiek, haben wir die Sandsäcke auf Boote gelegt und sind das durch das hohe Wasser an die Deiche rangefahren, mhm, weil wir hätten nicht mit irgendeinem Gerät drauf langfahren können, dann hätten wir sie in die Grütze gefahren, um es deutlich zu sagen. Und das kann natürlich nicht unsere Absicht sein. Und deswegen sind wir mit Booten rumgefahren, haben sie ausgeladen auf den Deich gelegt, und innen da ist, wohlgemerkt, auf der dem Hochwasser abgewandten Seite haben wir sie an den Deichfuß gelegt, um den zu stabilisieren. Stellen Sie sich das so vor, das Wasser steht etwa einen halben Meter unter der Krone. Mhm. Und so ein Deich ist natürlicherweise nicht dicht. Der hat eine schützende Schicht aus Klei oder, also Tonboden. Der hat einen ganz geringen Durchsickerungswert. Und trotzdem sickert Wasser, wenn es so lange steht, wie in diesem Falle, auf einer schiefen Ebene von außen nach innen durch und tritt unten am Deichfuß aus. Ist das Wasser klar, ist alles in Ordnung, dann wird kein Boden mitgenommen. Wird das Wasser trübe, dann wird der Deich von innen angegriffen.
Dann verliert er an Substanz.
Dann verliert er an Substanz. Und deswegen haben wir in der Regel nur die Deichfüße eben zusätzlich beschwert. Und das geht tatsächlich nur vernünftig mit Sandsäcken, weil sie eine kleine Auflagefläche haben, das richtige Gewicht und auch noch weiter Wasser durchlassen.
Denn das heißt, hat es aber an einigen Stellen gegeben, dass diese Auto.
Ja, natürlich. Wir haben also gesehen, dass die Deiche, also es trat nicht richtig Sand aus, aber schon so, dass man befürchten musste, dass das passieren kann. Mhm. Und man muss vorher eben dann die Sicherungsmaßnahmen ergreifen.
Und dann hat Wilfried Tesche aufgeatmet, als es dann an dem Donnerstag, glaube ich, den Niederschlag so ein bisschen nachließ.
Also das Wasser kam ja nicht von irgendwoher, ja, sondern das kam einfach vorher vom Himmel. Ja. Wir haben seit Oktober waren es das 2,5-fache des normalen Niederschlags, November war etwa 230%. Und der Dezember war mit den Mengen auch nochmal bei 240% von dem, was üblich ist. Mhm. Und die Böden waren vollgesogen wie ein Schwamm. Nichts geht mehr nach unten weg. Das fließt 1:1, was von oben kommt, unten in die Niederung. Und ich darf nochmal sagen, wir haben ein riesiges Überflutungsgebiet zwischen den Deichen der Wümme. Mhm. Und das sind... Ist das auch das Naturschutzgebiet Borgfelder Wümmewiesen, was eigentlich in Bremen bekannt ist? Und das ist auch eine gewisse Versicherung, weil sonst.
Weil das ist ja eigentlich gut, dass das da ist.
Das ist richtig gut. Natürlich ist es so, das muss man ganz nüchtern sehen, dass durch die Nutzung des gesamten Niederungsgebietes an der Wümme, der Moorkörper, der da eigentlich vorhanden ist, sich mit verzehrt hat. Das heißt, der sackt. Mhm. Stellenweise ist der um 30 bis 50 Zentimeter gesackt, wo die Moormächtigkeiten größer waren. Mhm. Das führt natürlich dazu, dass das jetzt als Wasserkörper zur Verfügung steht. Andererseits ist es aber so, dass diese Senke relativ Abfluss neutral wird. Das heißt,
ja, das bleibt da stehen.
Es ist kein Gefälle mehr da.
Ja, okay.
Und ergo steht natürlich das Wasser da. Ja. Aber hätten wir nicht dieses Riesenüberschwemmungsgebiet, wären die Wasserstände höher gewesen.
Und wenn es anschließend friert, kann man schön Schlittschuh fahren.
Man hätte theoretisch auf schönem glatten Eis von Borgfeld bis nach Hellwege laufen können. Zu Dudenhof zum Beispiel.
Ja. Ärgert Sie das, wenn trotz der Situation, die ja allen bekannt sind, dann Leute noch auf den Deich laufen, um zu gucken, was da passiert?
Das ist völlig kontraproduktiv, weil also Hochwassertouristen haben wir nicht besonders viel gehabt, aber nichtsdestotrotz haben die Absperrungen der Deichwege umfahren, um nochmal was zu sehen. Oder sie waren auch so robust dann letztendlich, ich will nicht sagen gleichgültig, dass wenn die gefahren sind und man begegnete sie, dass sie dann immer noch auf die Deichböschung ausgewichen sind und Spuren reingefahren haben. Das finde ich dann zum Beispiel mehr als fahrlässig und überhaupt nicht mehr verständlich.
Und wie reagieren Sie dann in so einer Situation?
Wir erwischen sie ja nicht, die sind weg.
Ja.
Aber wir bessern das natürlich dann ganz schnell aus. Das ist etwas, was tatsächlich ärgerlich ist. Hochwassertouristen haben eigentlich nicht hier im Weg gestanden. Wir haben ganz im Gegenteil die Erfahrung gemacht, und das war ein tolles Erlebnis, dass wir, ich habe das jetzt sinnbildlich gesagt, nur mit dem Finger schnipsen mussten. Ja. Und tatsächlich die Helfer von allen Seiten kamen. Wir konnten uns manchmal der Helfer nicht erwehren, so viel brauchte man nicht, aber so wie einzelne Dörfer, Timmersloh ist ein schönes Beispiel dafür, die haben also für ihr Dorf selber mitgesorgt und das war echt klasse. Die hatten eine wunderbare Stimmung, die Leute waren gut drauf und haben gesagt, okay, wir haben eine Allemannarbeit hier, das nehmen wir jetzt an und das halten wir auch eine Zeit lang durch und das ist auch über mehrere Tage so gewesen. Also mein Respekt. Aber gleichfalls, und das ist mir jetzt ganz, ganz wichtig, gleichfalls meinen ganz großen Respekt für meine eigenen Leute, die Mitarbeiter des Deichverbandes. Da waren einige bei, die haben da maximal 2 Stunden geschlafen. Einige, 2 wohnen in Timmersloh, die haben dort Dauereinsatz gehabt.
Das heißt, sie waren rund um die Uhr dabei?
Die waren rund um die Uhr dabei, die haben alles organisiert, die haben die Feuerwehr eingewiesen und das sind auch die Kenner und die haben wirklich Großes geleistet. Da fällt es nicht mehr ins Gewicht, dass Weihnachten und Silvester und Neujahr ausgefallen ist. Hm. Das haben die alle klaglos hingenommen und das war richtig, richtig stark, finde ich.
Das ist aber ja auch, was man bei allen negativen Auswirkungen einer solchen katastrophalen Lage ja auch positiv mitnehmen kann. Ne? Dass selbst dann, dass die Gemeinschaft dann auf einmal doch noch wieder funktioniert. Ne?
Ganz genau. Wir haben doch sonst das Problem, dass diese individualisierte Gesellschaft doch eher so darauf geeicht ist, ich denke an mich.
Ja.
Ne? Aber das war hier anders. Hier haben alle begriffen, das können wir nur, wie ein Verband eigentlich letztendlich konstruiert ist. Wir helfen uns alle als Solidargemeinschaft und das hat hier auch wieder funktioniert. Dann begreifen die Leute auf einmal wieder, dass man nicht sich jeder selbst der Nächste ist, dass alle sich die Nächsten sind. Das hat mir gefallen.
Dass alle auch dann mit anpacken müssen und es dann im Zweifelsfall auch tun. Ne?
So ist es.
Jetzt ja auch mit den Spenden. Es ist ja, glaube ich, auch so, dass erste Spendenaufrufe auch schon Ergebnisse zeigen. Das heißt, die Solidarität scheint dann ja etwas länger zu tragen tatsächlich auch.
Ja, also Spenden ist jetzt im Augenblick für uns nicht so das Thema, aber weil die Deiche haben ja letztendlich gehalten. Das ist ja die wichtige Botschaft schlechthin, die über allem steht. Wir haben unsere Deiche gesichert und die Deiche haben gehalten. Punkt. Mhm. In den Deichringen ist niemand abgesoffen und hat keine Schäden gehabt. Mhm. Die wirklich jetzt also vielleicht Schäden erlitten haben, haben in der Regel vor dem Deich gewohnt. Also nicht innerhalb des Deichrings. Mhm. Das ist in Bremen also auch eben so eine Besonderheit, dass Menschen Häuser in Richtung Fluss bauen und nicht hinter dem Deich.
Lass uns noch mal ein bisschen weiter nach vorne gucken, das Hochwasser hinter uns lassen und ein bisschen gucken zum Thema Deichschutz allgemein. Die Umsetzung des Generalplans Küstenschutz läuft ja weiter. Ne?
Ja.
Ziel des Generalplans ist, korrigieren Sie mich, die Deiche an allen Stellen um 1 Meter zu erhöhen.
Im Mittel ist das etwa der Wert.
Ja.
Also, wir merken ja, dass uns der Klimawandel rechts auf dem Grünstreifen überholt.
Ja.
Die Werte sind zwischen dem der Erstausgabe des Generalplans Küstenschutz ja auch schon wieder angepasst worden. Sie sind zum Teil nochmal um 50 Zentimeter erhöht worden. Und dort, wo wir Hochwasserschutzanlagen verstärken, gibt es auch immer eine wirtschaftliche Abwägung, ob diese Investition in diese Deiche noch vernünftig ist und über die Zeit wirtschaftlich ist. Das bedeutet, dass wir teilweise Spundwände zum Beispiel auch neu herstellen. Und dann werden sie so konstruiert, dass sie mit einer Basis versehen werden, also mit einem Sicherheitszuschlag bei der Herstellung, dass man, ohne dass man in die Fundamente zum Beispiel
rein muss. Dass man nochmal wieder von vorne anfangen muss.
Ohne dass man ganz von vorne anfangen muss, nochmal eben bis zu einem Meter draufsetzen kann.
Okay.
Das ist weise und vorausschauend. Andere Länder, namentlich die Holländer, machen das genauso, gehen aber auch zum Teil, weil Holland ist ja nur das klassische Deichbauland, noch fast einen Schritt weiter und gehen etwas höher. Aber für uns mag das jetzt im Augenblick so reichen.
Ja, mit welcher Höhe operieren Sie jetzt?
Also bislang war es immer durchweg um Bremen herum 7 Meter plus NN, also 7 Meter über NN. Wir sind jetzt auf 8 und zum Teil sogar auf 9 Meter.
Okay.
Und es gibt Beispiele an der Schlachte, wo also Bauten erstellt worden sind, wo wir später nicht mehr rangekommen wären und haben wir diese Höhe gleich im Zuge des Baus mit hergestellt.
Ja, wobei Sie ja eben gesagt haben, die Prognosen haben sich ja seit der Diskussion über den Generalplan Küstenschutz dramatisch verschlechtert, was den möglichen Meeresspiegelanstieg angeht.
Ja.
Ich habe jetzt Zahlen gesehen von Geomar für 2100. Die gehen von einer Größenordnung von 2 bis 4 Metern aus. Dagegen kann man ja dann kaum noch Deiche anbauen.
Also derzeit ist die Erhöhung der Deiche noch das Mittel der Wahl. Ganz sicher. Also wir werden nicht zurückdeichen in irgendeiner Weise, um den Wasserausbreitungsraum zu geben. Es gab mal Überlegungen, sowas zu machen.
Es gibt ja immer wieder Experten, die genau das sagen.
Ja, ganz genau, das ist klar. Aber das ist im Augenblick also keine Option, schon gar nicht für so einen urbanen Raum wie Bremen. Hier werden wir die Deiche so weit, wie es irgendwie geht, erhöhen. Also das wird auf bis 2100 reichen. Es ist natürlich so, um das mal eben deutlich klarzustellen. Wir sehen also auch bei den ganzen Versicherern, die jetzt im Augenblick mit diesen Kalamitäten des Wetters und des Klimas konfrontiert werden, dass es enorme Summen sind. Das sind 200 Milliarden gewesen, die letztes Jahr eben für solche Sachen ausgegeben wurden. Dass Klimaschutz und Klimaanpassung die wesentlich bessere und billigere Option ist.
Weil es immer noch günstiger ist, als hinterher die Gebäudeschäden zu bezahlen.
So sieht es aus. Das ist unsere Chance und das muss der Mensch begreifen. Aber glauben Sie mir, Sie sehen gerade, was passiert, wenn wir die Krisen dieser Welt uns betrachten, die so unvorbereitet getroffen haben und zum Beispiel eine Partei getroffen haben, die gerne Klimaschutz gemacht hätte, die aber ganz was anderes jetzt zu tun hat.
Ja.
Wir sehen daran doch, dass die Tagesaktualität dieses langfristige Programm Klimaschutz sowohl finanziell wie auch von der Sache und der Aktualität her überlagert. Das ist etwas, was ich natürlich für sehr bedrohlich halte.
Ja, wobei dieses punktuelle Projekt Generalplan Küstenschutz ja nicht in Frage gestellt wird.
Ganz und gar nicht. Wir machen da auch also volle Kanne weiter.
Ja.
Das ist die Aufgabe, die sich uns stellt. Und wir haben jetzt schon also knapp 50% fertig von dem, was bislang also angesagt war. Aber es ist eben davon auszugehen, wenn wir hinten fertig sind, fangen wir vorne wieder an.
Sie können jetzt im Moment, glaube ich, nicht, ne? Es gibt eine Bausaison, die sich hauptsächlich auf den Sommer erstreckt. Ne?
Das ist ja klar. Also machen wir uns also nochmal klar. Wir haben die hochwasserhöfige Situation, sowohl durch dieses Ereignis, was jetzt gewesen ist, oder auch durch Sturmfluten, die im Übrigen am 22. also wieder die Pauliner Marsch bedroht haben, am 22. Dezember.
Mhm.
Und die auch am 25. und 26. mit dem Hochwasser, was sowohl die Weser runterrauschte, wir hatten dort Abflusswerte von 2400 Kubikmeter pro Sekunde, die übers Weserwerk geballert sind.
Mhm.
Da war Wassergleiche. Das ist also schon richtig, also das ist ein Bild. Ne?
Mhm.
Ja, und da hatten wir dann auch noch eine Sturmflut, die mit dagegen drückte. Das ist dann auch etwas, was die Sache ein bisschen schwierig macht. Fest steht aber, um auf die Frage zurückzukommen, es gibt eine Ausschlusssaison, die geht von Oktober bis Ende April, in der wir nicht an den Deichen bauen.
Weil das als Sturmflutsaison gilt.
Dann müssen die Deiche stehen.
Ja.
Und das ist die Sturmflutsaison und in der Zeit können wir da nicht an rum operieren.
Wo geht Wilfried Döscher am liebsten auf dem Deich spazieren?
Also ich gebe ganz ehrlich zu, ich mag das Blockland. Ich mag ganz gerne das Blockland und ich finde aber auch die Ecke Niederbüren, die hat auch was. Da hat man die Weser vor sich, da ist ein Vorland, das ist schon was. Also weil die Deiche, das muss man ja auch sehen, die Deiche sind ja am Wochenende so voll wie die Sögestraße in der Woche.
Ja,
weil
wir sind Magnet, ne?
Das ist natürlich auch ein Landschaftselement. Wir sind uns auch als Deichverband klar, dass das Gesicht von Bremen in den Randbereichen durch Deiche und Gewässer bestimmt wird. Deswegen geben wir uns ja auch so viel Mühe, mit der Natur zu machen. Sehen Sie, Wilfried Döscher ist von der Ausbildung her Landschaftsplaner und kommt aus der Ökologie. Mhm. Also es ist mir auch ein Anliegen, dieses grüne Band, was um Bremen jetzt gelegt ist, dass es attraktiv ist und dass es als biologisch aktive Fläche auch Biotope miteinander vernetzt. Und das schaffen die Deiche auch durch ihren Blütenreichtum, wie wir sie bewirtschaften. Und wir unterhalten auch die Gewässer im Binnenbereich, die der Entwässerung letztendlich dienen, so dass es also nicht nur Wasser ist, sondern ein Medium des Lebens.
Das heißt, das ist nicht nur, ich sag mal in Anführungszeichen, reine Graslandschaft, die da ist, sondern Sie wollen damit auch noch einen ökologischen Effekt erzielen.
Wir wollen einen ökologischen Mehrwert erzielen dadurch, dass wir zum Beispiel nicht auf eine reine, quasi sterile Grasnarbe Wert legen, sondern dass wir eine Durchmischung der Grasbedeckung haben mit Kräutern und Gräsern, damit die Wurzel, die den Deich eigentlich festigen, vernageln. Mhm. Weil jede Pflanze hat unterschiedliches Wurzelwerk. Das ist das eine. Und dadurch erzielen wir auch eine höhere Wurzelmasse und eine höhere Festigkeit. Das ist unser Credo. Da haben wir jetzt also auf 65% der Deiche also schon so eine ökologisch gefärbte Grasnarbe, die mit Blütenpflanzen durchsetzt ist. Das halten wir für eine ganz vernünftige Sache, die auch also mittlerweile unter dem Thema Ecodike sogar von den Holländern oder von anderen Verbänden übernommen wird. Da sind wir tatsächlich Vorreiter. Und das macht sich auch in der Insektenwelt bezahlt. Also wir haben hier tatsächlich ein relativ ausgefeiltes System der Deich- und Gewässerunterhaltung entwickelt, bei der die ökologischen Belange eine große Rolle spielen und was sich auch in Kartierungen, die wir objektiv also von Gutachtern machen lassen, niederschlägt. Das ist so, dass der Deichverband sich 1987, da war Naturschutz noch nicht das ganz große Thema, in die Satzung eine sogenannte Naturschutzklausel eingebaut hat, die besagt, dass wir bei den Maßnahmen, die wir durchführen, Gewässerunterhaltung, Deichunterhaltung, was sonst noch so ist, die Belange von Natur- und Umweltschutz zu wahren und zu fördern haben. Und wir haben uns auch ein internes, nach EU-Standard zertifiziertes Umweltmanagement gegeben. Also da haben wir uns schön durchgeflüht.
Alles klar. Sie waren, bevor Sie ehrenamtlicher Deichhauptmann wurden, viele Jahre Geschäftsführer des Deichverbands.
Ja.
Was macht den Reiz von Deichen für Sie aus? Was macht Deiche so reizvoll, dass Sie selbst im vermeintlichen Ruhestand davon nicht lassen können?
Also es ging darum, dass also die Deiche und das Aufgabengebiet des Deichverbandes so vielfältig ist und dass wir auch ein anerkannter Partner, sowohl im Bereich der von mir aus Bootsverkehr, weil wir die Wasserwege machen, die Schleusen betreuen, Landwirtschaft, ich komme gebürtig aus der Landwirtschaft.
Aus Hippstedt?
Aus Hippstedt, ja. Da haben wir noch einen Hof.
Können jetzt ein paar Hörerinnen und Hörer mal auf der Landkarte gucken, wo Hippstedt ist.
Bei Bremervörde, ja. Ein ganz nettes Dorf, ja. Jetzt wohne ich in einem kleinen Dorf mit 130 Einwohnern, das heißt Altfürstädt, und das ist genauso nett.
Alles klar.
Und ja, da ist es so, dass wir dann natürlich auch mit dem Naturschutz dann kooperieren und ein anerkannter Partner sind. Also das macht einen enormen Reiz aus. Im Übrigen haben wir dort, also versuche ich immer dafür zu sorgen, dass wir sowohl in der Zeit, als ich Geschäftsführer war, 31 Jahre, dass wir nicht zu bürokratisch werden, dass wir handlungsfähig bleiben. Und das macht auch den Deichverband aus. Dass wenn einer Verantwortung übernimmt, kann er bei uns auch was bewegen. Und das hat eigentlich immer Spaß gemacht. Sehen Sie, ich habe versucht, meinen Kindern beizubringen, nehmt eure Sachen selber in die Hand und wartet nicht darauf, dass einer euch das erzählt oder euch hilft oder euch das vorlebt. Sondern das müsst ihr aus euch selbst rausholen. Und das fand ich eigentlich auch bei dem Deichverband wertgebend. Machen wir das uns mal klar. Die Bremer Bürger hatten immer ein Problem. Das hieß Wasser. Und was haben sie gemacht? Etwas sehr Kluges. Sie wussten, dass sie nicht alleine gegen diese Wassermassen ankommen, sondern sie haben sich verbunden zu einem Verband. Das ist doch eigentlich die Krux, die hinter diesem Verband steht. Selbstverständlich ist der Motor des Ganzen der individuelle Vorteil. Klar, aber man kann das nur zusammenwuppen, wenn ich diesen Begriff benutzen darf. Und das hat sich bis heute bezahlt gemacht. Und das macht Spaß.
Und eben mittendrin in der Antwort haben Sie gesagt, das macht Ihnen Spaß. Genau.
Es macht mir auch noch immer Spaß. Und dann ist es auch so gewesen, dass mein Nachfolger, und ich weiß, wie lange ich gebraucht habe, bis ich dort den, wenn ich so sagen darf, den Boden oder den Füßen festgetreten habe, also festen Stand hatte, dass ich ihn dabei noch ganz gerne ein bisschen unterstützen will. Aufgrund auch einer gewissen Vernetztheit. Und weil gerade beim Deichverband ist es wichtig, dass man eine wirklich fundierte Kenntnis der Örtlichkeiten, der Prozesse und der beteiligten Personen hat. Und das kann ich noch ein bisschen vermitteln. Und da haben wir mal so die Köpfe zusammengesteckt, ob ich dazu bereit wäre. Und da habe ich drüber nachgedacht, zu Hause besprochen. Und dann haben wir gesagt, doch, das ist eine gute Sache, das mach mal.
Und bis jetzt auch, das ist Anfang 23, glaube ich, gewesen, dieser Wechsel, bis jetzt auch nicht bereut.
Habe ich nicht, auch unter der Bedingung nicht, dass wir jetzt hier ein Hochwasser haben, was einem schon den Schweiß in die Stirn getrieben hat.
Alles klar, dann haben Sie vielen Dank. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, ganz gerne, hat mir auch Spaß gemacht.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.